Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, Sie haben gute Freunde, Freunde, mit denen Sie über Gott und die Welt reden können. Wenn man aus dem Reisedienst in den Reisedienst geht, dann braucht man solche Freunde. Man muss erzählen, was man erlebt hat, was Gott einem erzählt hat, miterleben hat lassen. Und das wollen wir heute ein bisschen tun. Jetzt kann es aber vorkommen, also ich bin eigentlich kein emotionaler Mensch, okay. Aber im Reisedienst kann es vorkommen, dass mir die Tränen kommen, wenn ich einfach was erzähle, was Gott getan hat. Und dann, keine Panik, das ist ganz normal, okay? Ich habe einige Verse aus dem Johannesevangelium, die ich jetzt nicht am Screen habe, sondern einfach dann bei Gelegenheit vorlese. Das Thema ist eben Gott und die Welt und das Verhältnis und was wir damit zu tun haben. Und Jesus in seiner Abschiedsrede von Kapitel 14 bis zu dem Gebet 17 erklärt den Jüngern, was es mit der Welt auf sich hat, was es mit ihnen auf sich hat und sein Tun in der Welt. Okay, da ist erstmal Gott, der Allmächtige, der schon immer war und auch immer sein wird. Und dieser Gott hat die Welt erschaffen als sein Eigentum. Es gehört ihm. Ob wir wollen oder nicht, wir gehören jemandem. Wir gehören ihm. Jeder Mensch auf der Welt, die ganze Schöpfung gehört ihm. Das ist so. Er hat es gemacht. Wenn ich etwas mache zu Hause, dann gehört es mir. Kann keiner kommen und es mir wegnehmen oder sagen, nö, das ist jetzt jemand anders, das wäre nicht recht. Also er ist ein unumstößlicher Besitzanspruch von Gott auf alles, was existiert. Und diese Welt, die er geschaffen hat, hat sich ja gegen ihn erhoben, was wir den Sündenfall nennen. Die Menschen haben entschieden, etwas gegen Gott zu tun, ihm nicht zu gehorchen. Und so entsteht langsam, aber sicher oder auf einmal, entstehen zwei Herrschaftsbereiche. Okay, der Herrschaftsbereich von Gott und plötzlich der Herrschaftsbereich der Rebellen, der Aufständischen, die gegen Gott sind. Gott wird angezweifelt, wird angegriffen, wird abgelehnt. Das ist also eine da, wo die zwei sehr vereinfachten Kreise überlappen, ist die Konfliktzone. Ständige Auseinandersetzung. Es wird angedeutet in dem Text im Evangelium, dass es da einen anderen Herrscher gibt, der kommt und gegen ihn, gegen Jesus vorgeht. Und also es ist ein Fakt, es gibt Herrschaftsbereiche, okay, und Gott also erkennt es und spricht es an. Aber dieser andere Herrschaftsbereich des Herrschers der Welt, der ist nur begrenzt, zeitlich begrenzt. Gott ist ewig, war Herrscher schon immer und wird immer Herrscher sein. Aber diese Rebellion, die sich da etabliert hat, die ist nur zeitlich begrenzt. Sie wird ein Ende haben. Und wir sind halt in diesem Spannungsfeld und dieses Leben im Konflikt wird hier in zwei, drei Versen so beschrieben. Ich lese mal vor, Johannes 15, Vers 18 bis 19. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Also es ist eine Auseinandersetzung, die nicht mit Waffen und Gewalt geführt wird, sondern da wird um Zugehörigkeit gestritten, um Werte, um Gehorsam auch. Wem gehorche ich? Und der andere Vers, oder die anderen Verse, die das beschreiben, ist, was Gott will. Also die Welt lehnt sich auf, lehnt Gott ab und Gottes Engagement in der Welt ist ganz anders. 17, 21 bis 23. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und du hast sie von dir geliebt, und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Gott geht es darum, dass die Welt ihn erkennt. Und er wirbt um die Welt. Er macht alles, was nur geht, damit sich dieser Konflikt auflöst und die Welt ihn anerkennt und erkennt. Und das Erkennen ist nicht so, wie ich erkenne jetzt, dass da ein Zettel an der Wand hängt, sondern es ist ein Erkennen, das ihn als Gott akzeptiert und Beziehung mit ihm eingehen will. Das ist also ein viel tieferer Begriff als jetzt nur eine Form erkennen oder irgend sowas. Ja, jetzt wird hier ein dritter Akteur in dem Drama vorgestellt. Und das ist die Gemeinde. Hier halt noch die Jünger, aber ist die weltweite Gemeinde auch gemeint. Und Gott hat sich festgelegt, wie er in diesem Konflikt eingreift. Und das macht er durch seine Gemeinde. Und ich lese vielleicht auch die Verse 17, 15 und 18 nochmal vor. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ist auch ein unumstößlicher Fakt in der Bibel, dass alle, die an Jesus glauben, jetzt nicht so eine Art Selbstzweck glauben, sondern auch mit einer Aufgabe betraut sind. Und Gott sendet sie in diese Konfliktzone, in diese Welt zurück. Er hat sie aus der Welt erwählt, aber er sendet sie mit Auftrag zurück. Okay, dieses Schaubild ist sehr vereinfacht, aber es hat mir sehr geholfen, eine Sache zu verstehen. Nämlich diese Schnittmenge im Zentrum, das ist da, wo Gott uns haben will und wo er Veränderungen bewirken will. Okay? Jetzt kann es aber sein, dass, wenn wir jetzt nur mal auf den Kreis der Gemeinde schauen, dass wir da rausgleiten. Okay? Immer noch uns als Gemeinde verstehen, Gemeinde sind, aber irgendwie nicht mehr da ganz in diesem sozusagen Dreieck uns befinden. Und das können wir vielleicht ganz kurz an einem Beispiel ein paar Beispiele verdeutlichen. Vor vielen, vielen Jahren gab es nach dem Mittelalter gab es so eine Art Einsiedlerbewegung. Die Leute haben gesagt, ich muss in die Natur oder was, irgendwo in der Höhle leben, ganz allein, und dann kann ich mit Gott sein, und das ist die Erfüllung und das ist das Ziel meines Lebens. So jemand würde also aus dem Zentrum hierüber abgleiten, wo es nur noch Schnittmenge zwischen Gemeinde und Gott gibt, ja? Also nur noch Gott und ich. Ich habe mit der Welt nichts mehr zu tun. Ich halte mich von der Welt fern. Die Welt ist böse. Damit haben wir nichts zu tun. Die Welt ist nicht heilig, ist unrein und so weiter. Also jemand würde abgleiten. Gott sagt aber, nein, ich habe euch aus der Welt erwählt, okay, ihr sollt heilig sein, okay, aber ich sende euch zurück. Ihr habt da eine Aufgabe. Jetzt kann es aber auch vorkommen, dass jemand darüber abgleitet, wo diese Schnittmenge zwischen Welt und Gemeinde ist. Wie würde das ausschauen? Dass man sagt, okay, wir sind Gemeinde, wir sind Christen, wir haben irgendwie einen Auftrag in der Welt, aber Gott ist ja nicht mehr so in. Wir lassen den jetzt mal außen vor und schauen halt, wie wir in der Welt irgendwas machen können, aber es wird nicht mehr deutlich, was Gott damit zu tun hat. Sowas gibt es auch, und man fängt an, Kompromisse zu machen und gleitet halt aus diesem Fokus raus. Ich weiß nicht, ob es einigermaßen klar wird, was ich sagen will. So, ich würde jetzt gerne so eine Lupe nehmen und nur dieses Dreieck anschauen. Okay, und das schaut dann ungefähr so aus. Hätten Sie jetzt nicht erkannt, oder? Ja, deswegen braucht man eine Lupe. Also jeder Punkt steht für einen Menschen, okay? Und jede Linie zwischen den Menschen, also diese blaue Linie, ist eine Beziehung, okay? Die man hat. Was ich, Nachbar, man trifft den einmal im Jahr und sagt Hallo oder irgend sowas. Das sind jetzt alles Menschen in der Welt, das heißt, die glauben jetzt erstmal nicht an Gott, okay? Und so schaut dann auch die Beziehung zwischen den Menschen weltlich aus. Okay, weltliche Werte. Oft wird in der Bibel von Stolz geredet, von Eigensucht oder Egoismus, von Gier, von Neid, so Sachen. Okay, die sind da dominierend. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Punkt glaubt an Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland. Ups, verändert die Farbe. Der Punkt verändert die Farbe, in der Gesellschaft wird es sichtbar. Der ist jetzt anders, okay? Es ist deutlich anders. Und das wird woran deutlich? Weil sich die Beziehungen verändern. Jemand, der an Jesus glaubt, kann eben nicht mehr weltliche Beziehungen haben. Der Heilige Geist lässt es nicht zu. Der verändert einen und somit verändern sich auch die Beziehungen. Jetzt passiert eine Sache, nämlich dass in diesem Blaupunktumfeld plötzlich, also die halt jetzt plötzlich mit so einer roten Beziehung konfrontiert sind, irgendjemand denkt, das finde ich ja toll, was hat der, was ich nicht habe, und fängt an eben sich zu interessieren und dann irgendwann auch an zu glauben. Das heißt, plötzlich gibt es zwei rote Punkte. Jetzt das Bild ist noch nicht vollständig, weil nämlich dem seine Beziehungen sich auch verfärben. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Welcher Punkt ist der wahrscheinlichste, der als nächstes an Jesus glaubt? Welcher Punkt von den Blauen ist am wahrscheinlichsten der nächste, der an Jesus anfängt zu glauben? Die zwei rote Pfeile haben. Warum? Weil die nämlich plötzlich merken, ups, was ist denn hier los? Jetzt sind hier schon zwei. Und so ist es wirklich in unserer Erfahrung im Mittleren Osten, dass einmal die Sache ist sichtbar, okay. Das ist jetzt zwar nicht vielleicht in der Zeitung geschrieben oder im Fernsehen gesagt, aber in der Gesellschaft wird es sichtbar. Wer an Jesus glaubt, verändert sich sichtbar. In den Beziehungen. Der wird ein anderer Mensch und das wird akzeptiert und wird auch eigentlich auch gern gesehen, weil die nämlich zum Besseren verändern, logischerweise. Was auch noch interessant ist aus unserer Erfahrung, ohne diese Beziehung gibt es keine Veränderung. Also ich kann jetzt nicht jemanden ein neues Testament schicken und dann denken, das langt, das war's jetzt, der wird dann schon irgendwann glauben. Und ohne Beziehung geht da gar nichts. Ohne Beziehung kann es irgendwas sein, kein Einfluss auf die Menschen. So, das war jetzt die Theorie. Jetzt wollen wir mehr ins Praktische gehen und mal ein paar Beispiele anschauen. Beispiele, aber auch jedes Beispiel verdeutlicht einen Punkt, der diese Verfärbung, in dieser Verfärbung vorkommt. Ja, und dieser erste ist eben, es wird die Machtfrage gestellt. Die Machtverhältnisse müssen sich klären. Wie gesagt, es gibt zwei Herrschaftsbereiche. Okay? Den Herrscher der Welt, der versucht, sein Besitztum da zu erweitern oder zu schützen, und es gibt Gott, der eben die Menschen gewinnen will in seinem Königreich. Und es gibt nur die zwei. Es gibt kein drittes. Hier hört man manchmal, ich habe einen Artikel gelesen, da hat einer irgendwie beim Glauben auch was gesagt und hat gesagt, ja, früher ich war halt so, ich lebe mein Leben, Gott lebt sein Leben, wir haben nichts miteinander zu tun. Das ist aber dann automatisch im Prinzip, lebt er in der Rebellion gegen Gott, auch wenn er es so nett sagt. Ja. Es gibt keinen dritten Bereich, der nur für mich allein gilt, oder ich mache jetzt ein drittes Königreich auf oder so, das gibt es nicht. Es gibt nur diese zwei, entweder oder. Es ist nun mal ziemlich schwarz-weiß gehalten in der Bibel. Und deswegen ist Menschen, die anfangen, sich mit dieser, ich sag's jetzt mal, Verfärbung aus dem Schaubild zu konfrontieren, die merken dann, ja, entweder oder. Ich kann entweder lügen oder nicht lügen. Ich kann entweder stehlen oder nicht stehlen. Ich kann entweder stolz oder demütig sein. Was gibt's da Drittes? Wo ist die Grauzone? Da gibt keine. Ich kann entweder jemanden lieben oder ihn hassen. Ein Beispiel war eine Familie, die kam, ihre Nachbarin ist in unserer Gemeinde und die haben Kontakt bekommen und dann wurde sie eingeladen und hat sich herausgestellt, dass die Frau extreme gesundheitliche Probleme hat. Und mit der Zeit wurde dann auch klar, warum, weil sie nämlich zu sogenannten Beschwörern geht, ja, die dann sagen, ja, du brauchst jetzt hier diesen, ich schreibe dir hier diesen Segen auf und den versteckst du dann irgendwo im Haus und der hilft dir dann. Oder wenn du jemandem was Böses willst, schreibe ich dir auch einen Fluch. Das kostet dann halt ein bisschen Geld und so. Aber der hat sich diesen okkulten Sachen ausgesetzt und wurde krank. Und um das zu lösen, ist sie zu anderen sogenannten Beschwörern oder Heilern gegangen, die dann mit anderen Mitteln versucht haben, als ihr zu helfen, aber es hat sie halt immer mehr in diese Bedrohung reingeritten und wurde immer schlimmer. Und wie sie eben dann in die Gemeinde kamen, dann war es für sie aber, naja, Jesus ist vielleicht eine Art Medizin von vielen, ja, und hat aber sich nicht durchringen können, dann nur auf Jesus zu vertrauen, sondern sie hat auf der einen Seite so getan, ja, ich will mit Jesus gehen, ich will, dass er mich heilt und er mein Herr ist. Auf der anderen Seite weiterhin zu irgendwelchen Heilern gegangen und weiter mit so Beschwörungen gearbeitet. Und das geht nicht. Dadurch wird es nicht besser. Man bleibt in der Rebellion, wenn man so will. Da muss es ein Entweder-Oder, eine Entscheidung geben, wenn wirklich Hilfe geschehen soll. Und sie hat sich eben gegen Jesus entschieden. Die Leute hier, also gerade der Mann in der Mitte im Bild, der hat sich für Jesus entschieden und in seiner Taufe das eben öffentlich und festgemacht. Ein zweiter Aspekt. Okay, bin ich zu leise? Ich habe Angst. Gemeinschaft leben ist, was hier anklingt, Jesus will, dass wir eins sind. Nicht nur eins mit ihm, aber auch eins untereinander. Eine Einheit leben. Diese Einheit wird in der Welt verdeutlichen, wie Gott ist und ist ein Beispiel für ihn. Als Gemeinschaft sind wir Vertreter Jesus, nicht nur als Einzelne. Ganz wichtig, als Gemeinschaft sind wir seine Vertreter. Wenn unsere Gemeinschaft nicht funktioniert, dann geben wir ein sehr schlechtes Bild von Gott ab. Und es ist die Einheit und die Liebe untereinander, die das deutlich macht. Und hier auch ein kleines Beispiel von einer Flüchtlingsfamilie, syrische Kurden, wo die Frau angefangen hat, an Jesus zu glauben. Und dann wollte sie aber zu ihrer Familie, ihren Eltern, ihren Geschwistern, die in den Irak geflohen sind. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, wie sie da angekommen sind, keine Ahnung, irgendwie durch Syrien durch, von Libanon. Und waren dann weg. Und 2 Monate später waren sie wieder da. Sie haben gesagt, selbst in unserer Familie haben wir nicht diese Gemeinschaft gefunden. Nicht diese Liebe. Und das haben sie nicht ausgehalten. Und sind zurückgekommen. Sie müssen natürlich lernen, ihre Familie auch anzunehmen, oder mit ihnen in Kontakt zu bleiben, nicht einfach sie fallen zu lassen, aber sie haben dann einen Unterschied gesehen. Ich habe gesagt, das ist das, was wir brauchen, wo wir in der Gemeinschaft, wo wir auch Gott finden. Ein Aspekt für diese Verfärbung ist eben auch Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft. Und da nehme ich jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin Schreinermeister. Und es wäre ja schön und gut, da im Libanon als Schreinermeister Leute auszubilden. Und dann wäre ich vielleicht der Schreinermeister, der Deutsche. Aber die Glaubwürdigkeit, die wir brauchen, um diese Verfärbung zu sehen, ist eine Glaubwürdigkeit, dass ich bin Schreinermeister, aber ein Schreinermeister, der an Jesus glaubt. und das ist bekannt und ist sichtbar. Wenn es eben diese Glaubwürdigkeit ist, dann hilft es, dass eben diese Verfärbung entsteht. Und hier ist als Beispiel, der Mann in der Mitte ist Holzhändler. Und mit dem habe ich sehr viel zu tun, weil ich ziemlich viel Holz bei ihm einkaufe. Und über die jetzt bald 8 Jahre, wo ich ihn kenne, 7 Jahre, ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Und letztes Jahr hat er sich eben auch zu der Weihnachtsfeier einladen lassen. Und in der Weihnachtsfeier wird das Evangelium gepredigt, aber auf eine Art und Weise, die eben die Leute dort anspricht und verständlich macht. Hey, wir wollen nicht, dass du, er ist Druse, wir wollen jetzt nicht, dass du deine Familie verlässt und ablehnst, damit du an Jesus glauben kannst, sondern wir wollen, dass du an Jesus glaubst als Druse. Du sollst in deiner Familie bleiben, in deinem Umfeld bleiben, aber du sollst es so machen, wie es Jesus gefällt. Und das fand er gut. Und ein paar Monate später kriege ich mit, ich komme eben in sein Büro rein und wie er seinem Freund sagt, hey, guck, das ist der Deutsche da, der Schreiner, und der arbeitet für den Rabbi Al-Abar, das ist unser Teamleiter und Schuldirektor. Und der Rabbi Al-Abar, der ist Druse, aber glaubt an Jesus. Das ist ganz eine tolle Sache und so. Also fängt er an, davon zu erzählen, was wir glauben. Also er hat sich jetzt nicht öffentlich bekannt oder so, aber er findet es gut. Und er erzählt seinen Freunden. Und wenn Sie sich jetzt an dieses Schaubild mit den Punkten erinnern, es entsteht immer mehr Verfärbung da. Und es ist seine Sache, also seine Entscheidung, das so zu machen. Wir haben ihm nichts dafür bezahlt, dass er es macht. Was auch eben wichtig ist, wenn Sie sich erinnern, die roten Punkte sind an ihrem Platz geblieben, diese Beziehungen sind weiter bestanden, die haben sich nur verfärbt. Und das ist eben ein ganz wichtiges Element, dass die Leute, die anfangen, an Jesus nachzufolgen, dass sie das an ihrem Ort, in ihrem Umfeld, in ihrem Netzwerk machen. Und das Beispiel hier Firas und Iman, die aus Syrien sind. Und der Firas ist vor vielen, vielen Jahren, vor 10 Jahren zum Glauben gekommen an Jesus und hat sich entwickelt und irgendwann einen Iman geheiratet, die auch gläubig wurde dann. Und sie haben gesagt, ja, Gott will uns eben wieder in unserem Heimatdorf haben. Die Beziehung ist nie abgebrochen, aber er kam halt zum Arbeiten in den Libanon, weil man da besser Geld verdienen konnte. Und sie sind jetzt zurückgegangen, ganz bewusst, in ihre Familien, in ihr Dorf, um dort Zeugnis für Jesus zu sein und seine Gemeinde zu bauen. Und das ist halt für uns ganz toll, weil das jetzt beweist, dass wir Recht haben, ne? Dass das klappt und dass das funktioniert. Aber wir sehen halt in ihnen die Menschen, die Jesus nachfolgen mit allem, was sie haben und eben auch nach Syrien zurückgehen. Und da wollen wir ihnen weiter helfen. Er möchte jetzt sein eigenes Geschäft da aufbauen und so, um da auch halt existieren zu können, leben zu können. Und wir freuen uns, dass sie den Schritt gegangen sind. Ja, Sie ahnen, was jetzt kommt. Die Anwendung auf hier. Was bedeutet es für uns, was bedeutet es für Obertshausen? Und ich werde jetzt zwar ein paar Sachen sagen, aber in unserem Gottesdienst in Allee, dann gibt es nach dem Gottesdienst eine große Runde, eine Diskussionsrunde. Und dann werden Fragen gefragt oder wird gesagt, ich bin jetzt aber anderer Meinung. Oder es wird erzählt, was man selber zu dem Thema erlebt hat. Na, ich glaube, hier gibt es nicht so einen großen Tisch. Wir haben da so einen großen Tisch, wo alle drum passen. Aber als Einladung, wir sind ja jetzt ein paar Monate in Deutschland und wir können es dann gern noch vertiefen oder drüber diskutieren. Oder wenn jemand anderer Meinung ist, auch herzlich willkommen, das zu sagen. Aber es ist wirklich wichtig, dass eine Predigt ist nicht nur eine einmalige Sache und jetzt fertig, sondern sollte eigentlich irgendwie weitergehen. Und da eben eine Einladung, das irgendwie umzusetzen, auszuleben. Hier sind drei Fragen im Prinzip, die ich stellen möchte, stelle ich auch an mich, weil ich jetzt auch in Obertshausen lebe. Ja, wie leben wir in der Welt? Jesus gibt ja auch diese drei Gleichnisse, das Salz, das Licht der Welt, das Salz der Welt und auch das mit dem Sauerteig, was alle drei eben darauf hindeutet, dass etwas in einer Masse passiert und es passiert Veränderung. Keiner weiß genau, wie es passiert, aber es passiert. Ja? Salz verändert den Geschmack, Licht kann man plötzlich sehen in der Dunkelheit und Sauerteig lässt das Brot aufgehen und versäuert den ganzen Teig und so. Können wir das erkennen? Oder ist es mehr so, wir sind hier in Einheit und wir erwarten, dass die Welt zu uns kommt, um Veränderung zu erleben? Also wenn Sie sich an diese drei Kreise erinnern, sind wir da in der Mitte drin oder sind wir rausgerutscht aus der Mitte und erwarten jetzt halt, dass die anderen aktiv werden? Diese sozialen Netzwerke, ich habe das auch ein bisschen studiert, das gefällt mir einfach das Thema, aber es ist einfach auch nicht nur in einer Gesellschaft, wo es Stämmekultur gibt, es ist auch in Deutschland, gibt einfach Netzwerke, nicht nur beim Computer, sondern zwischen Menschen. Und Sie können sich ja mal überlegen, wer gehört denn zu Ihrem Netzwerk? Mit wem haben Sie eine Beziehung? Und wie schauen diese Beziehungen aus? Und vielleicht will Gott da auch was verändern. Sind diese Beziehungen blau oder rot? Ja, haben die sich schon verändert? Oder wie können sie sich verändern? Muss ich was machen? Muss ich vielleicht Farbe bekennen, wie man so schön sagt auf Deutsch? Das ist ja, eine Beziehung ist ja in zwei Richtungen, nicht nur, ich kann ja niemandem eine Beziehung irgendwie aufdrücken. Und deswegen hier, wer sind die Menschen eben, die mich an ihrem Leben teilhaben lassen? Ich meine, auf der Arbeit vielleicht 80%, da sage ich halt Hallo, aber ich habe eigentlich nichts mit denen zu tun. Ja? Aber das sind vielleicht 20%, wo mehr los ist. Ja? Und da wäre vielleicht das eine Einladung auch von deren Seite, wenn eben sichtbar ist, dass ich an Jesus glaube, im Nachfolge, wo dann mehr entstehen kann. Ja, und die dritte Frage hier an die Gemeinde. Wie schaut es mit der Einheit und der Liebe untereinander aus? Gott oder Jesus war es sehr wichtig, seinen Jüngern immer wieder hier in diesen vier Kapiteln es nahezulegen. Es ist eine Einheit, die von Jesus kommt, aber es ist auch eine Einheit, die wir leben müssen oder akzeptieren müssen, auch die Liebe. Und das ist die Grundvoraussetzung, damit die Welt erkennt, wer Gott ist. Wenn wir das nicht haben, können wir sehr vieles machen und die Welt wird nicht erkennen, wer Gott ist. Amen.